Keine Versöhnung. Ein Porträt des Dichters Charles Baudelaire und seines Werks. Feature von Rothard Stäblein.
Danke.
Dieses Leben ist ein Krankenhaus, in dem jeder Kranke von der Gier besessen wird, in ein anderes Bett zu steigen. Der eine würde lieber am Ofen leiden, der andere glaubt, dass er eher am Fenster gesund werden würde. Ich wäre, scheint mir, lieber dort, wo ich gerade nicht bin. Und diese Frage des Umzugs diskutiere ich ständig mit meiner Seele.
Schreibt Baudelaire in seinem späten Prosagedicht Irgendwo außerhalb der Welt. Und sein Dichter-Ich fantasiert, wie schön es in Lissabon wäre. Oder in den Tropen auf Java. Oder in Rotterdam. Oder ist es vielleicht im Baltikum noch schöner? Oder gar am Nordpol, wo das Nordlicht mit seinen rosa Strahlen ein Feuerwerk der Hölle widerspiegelt?
Schließlich explodiert meine Seele und ruft mir weise zu, egal wohin, wenn es nur außerhalb dieser Welt ist.
Das schreibt ein Autor, der dutzende Male in Paris umzieht, aber kaum seine Stadt verlässt. Doch als 20-Jähriger geht er auf eine Seereise bis zu den Inseln Mauritius und Réunion, die ihm sein Stiefvater als Strafexpedition verordnet hatte. Sie soll dem jungen Mann die Flausen austreiben, vergeblich, wie Baudelaires Gedicht an eine kreolische Dame zeigt.
Im Land, das Sonne kost und starker Duft durchdringt, unter dem Baldachin aus purpurfarbenen Bäumen und Palmen, daraus Trägheit auf die Augen sinkt, da traf ich die Kreolin, lieblich wie aus Träumen.
Die zweite große Reise führt ihn nach Brüssel. Da ist er 43 Jahre alt und schon am Ende seines Lebens. Von Syphilis und Opiumsucht gezeichnet, von Schuldnern verfolgt, bringt er nur noch Hass für die Belgier auf. Nach 2 Jahren wird er nach Paris zurückgebracht in ein Pflegeheim, wo er stumm geworden. Am 31. August 1867, im Alter von 46 Jahren, stirbt. Baudelaires Leben ist an Paris gebunden, eine Stadt, die er verflucht und die er doch nicht lassen kann.
Je t'aime, au capital infâme. Ich liebe dich, o verruchte Hauptstadt.
So klagt er das Treiben in der modernen Großstadt an und verfällt ihm zugleich. Etwa der Spielsucht und der Prostitution. Aus diesem Zwiespalt erschafft er aber seine Poesie, die aus der Spannung zwischen Form und Inhalt entsteht und bis heute ihre Wirkung erzielt. Ins klassische Versmaß des Alexandrinas fasst der Dichter seinen Ekel vor den Umtrieben in der Großstadt.
Das Spiel. Alte Kurtisanen auf zerschlissenen Sitzen. Bleich mit gemalter Braue und Augen, die betören. Sie zieren sich und an den magern Ohren blitzen, Metall und Edelsteine, Klirren ist zu hören. Gesichter ohne Lippen und Kiefer ohne Zahn, farblose Lippen sich um grüne Tische scharen, das Höllenfieber spannt und verkrampft die Finger an, die in die leeren Taschen und an Busen fahren.
Eine Art aktueller Geistesverwandter von Charles Baudelaire ist Michel Houellebecq. Der französische Autor erreicht mit seinen Romanen weltweit sein Publikum. Er befindet sich in einem ähnlichen Dilemma wie Baudelaire. Houellebecq beschreibt in seinen Romanen die Einsamkeit und den Überdruss von Sexsüchtigen und besucht doch selbst die Swingerclubs. In seinen Gedichten hält sich Houellebecq zudem ebenfalls streng an klassische Formen wie den Alexandriner. Houellebecq liest in einer Kneipe.
Hypermarché, novembre.
Einkaufszentrum, November.
D'abord j'ai trébuché dans un congélateur. Je me suis mis à pleurer et j'avais un peu peur.
Als erstes bin ich in eine Tiefkühltruhe gestolpert. Ich fing an zu weinen und hatte etwas Angst. Irgendwer maulte, ich würde die Stimmung vermiesen. Um normal zu wirken, ging ich lieber weiter.
Des banlieusards sapés et au regard brutal se croisaient lentement près des eaux minérales.
Herausgeputzte Vorstädter mit gnadenlosem Blick schlichen bei Mineralwasser umeinander herum. Dumpfe Geräusche wie im Zirkus, wie eine verhaltene Orgie, stiegen von den Regalen auf. Mein Gang war unbeholfen.
Houellebecqs lyrisches Ich beschreibt seine Verwirrung im Einkaufszentrum und folgt bis zum Versrhythmus des Alexandriners bis in die Wortwahl, Charles Baudelaire. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen der klassischen Form und dem banalen Inhalt.
Ja, in diesem Sinn bin ich Baudelaire sehr nahe geblieben. Gerade deshalb hat er seine Zeitgenossen so sehr erstaunt und provoziert. Denn er hat gelegentlich seine Spaziergänge durch Paris oder seine Nächte in einem Bordell in Versen beschrieben.
Charles Baudelaire ist ein Stadtnomade. Er sucht die verborgenen und verruchten Winkel in seiner Stadt auf, die Spielhöllen, die Bordelle, die billigen Hotels, die noch billigeren Vorstadtkneipen. Aus dem Nichtswürdigen entsteht seine würdevolle Poesie.
Vous m'avez donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Ihr habt mir euren Schmutz gegeben, ich habe daraus Gold gemacht.
Verruchte, geliebte Stadt. Verfluchtes Dasein, hässlich schöne Kunst. In diesem Zwiespalt bewegen sich Leben und Werk von Charles Baudelaire. Er hasst, was er liebt. Er liebt, was er hasst. Aus dieser Zwickmühle kommt er nicht heraus. Aber aus diesem Dilemma heraus erschafft er große Poesie, wird er zum Begründer der modernen Lyrik. Charles Baudelaire gelingt es, mit einem einzigen Buch zur Ikone der Moderne zu werden. Schon mit dem Titel setzt er sein Markenzeichen. Les Fleurs du Mal verbindet das bis dahin Unvereinbare, das Schöne mit dem Bösen und Hässlichen. Sacré Baudelaire. Die einen bewundern ihn wie einen Heiligen, die anderen verdammen ihn wie einen Gesetzeslosen. Die einen sind begeistert wie Paul Verlaine oder Arthur Rimbaud, wie Stefan George und der junge Bertolt Brecht. Die anderen sind entsetzt, wie die Hüter der öffentlichen Moral, die Richter und Staatsanwälte, die selbstgefälligen Bürger, sogar die eigene Mutter. Bis heute überläuft einen der Schauer beim Lesen seiner stinkenden Blüten.
Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux.
Nun bin ich frei und bin allein. Heut saufe ich bis zum Verrecken. Dann will ich mich zur Erde strecken. Will ohne Furcht und Reue sein.
Comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue. Le wagon enragé peut bien.
Mit diesem Bänkelied wird er berühmt und berüchtigt. Es beschreibt einen Arbeiter, der vom Wein gestärkt seine Frau in den Brunnen wirft, weil er sie zu sehr liebt und diese Kanaille ihn umgekehrt nicht zu lieben versteht. Es muss ein französischer Arbeiter sein, aus den glorreichen Zeiten der Revolution, der sich nicht um die Gesetze kümmert. Er nimmt sogar die Folter in Kauf und schert sich weder um Tod noch Teufel. Hauptsache, er ist seine Frau los. Nach dem Erscheinen seiner Gedichtsammlung »Die Blumen des Bösen« wird die Justiz auf das Lied aufmerksam. Sie strengt einen Prozess gegen den Dichter an und sorgt gerade dadurch für Baudelaires wachsende Popularität. Schon als junger Mann mit 22 rezitiert der Dichter die Verse über den Frauenmörder vor seinen Freunden. Die Pariser Bohème genießt diesen starken Tobak. Die Weinhändler bringen einen Wein des Mörders erstmals 1848 heraus, im Jahr der Revolutionen. Vielleicht verstanden sie den schwarzen Humor ja als Werbung für die Wirkungskraft des Weins. Der französische Chansonnier Léo Ferré begeistert bis heute seine Zuhörer mit dieser Mischung aus lyrischem Protest und derber Gossensprache, wie im Chanson vom Wein des Mörders.
Man zermalme mir das schuldige Haupt, reiß mich in Stücke auf der Stelle, ich pfeif drauf, wie auf Gott und Hölle und alles, was ich nie geglaubt.
Leichenbitter ernst nimmt sich die Abteilung für öffentliche Sicherheit im Pariser Innenministerium dieses Gedichts an. Die Abteilung für Sicherheit nimmt indessen nicht Anstoß am Mord an der Ehefrau, sondern am Schluss des Gedichts, diesem Gewebe aus Gotteslästerungen, daran, dass einer auf Gott und Teufel pfeift.
Nun bin ich frei und bin allein. Heut saufe ich bis zum Verrecken. Dann will ich mich zur Erde strecken, will ohne Furcht und Reue sein.
Als er den Wein des Mörders in seinem ersten eigenen Buch in den Blumen des Bösen veröffentlicht, ist Baudelaire 36 Jahre alt. Les Fleurs du Mal, dieser Leuchtturm der modernen Dichtung, erscheint erstmals am 28. Juni 1857. Nur eine Woche später erregt sich ein Kritiker des Figaro über diese Ungeheuerlichkeiten und lenkt so erst die Aufmerksamkeit des Innenministeriums auf den Dichter der bösen Blumen. Dieser Kritiker des Figaro zweifelt am Geisteszustand von Baudelaire.
Das Grässliche stößt auf das Niederträchtige. Das Abstoßende verbündet sich mit dem Verseuchten. Noch nie hat man auf so wenigen Seiten so viele Brüste beißen, ja kauen gesehen. Noch nie zogen so viele Dämonen, Föten, Teufel, Katzen, so viel Bleichsucht und Abschaum an einem vorbei. Dieses Buch ist ein Krankenhaus für alle nur denkbaren Geisteskrankheiten, für die Fäulnis des Herzens. Wenn sie wenigstens aufgenommen würden, um geheilt zu werden. Aber sie sind unheilbar.
Eine Woche später bläst ein weiterer Kritiker des Figaro in das gleiche Horn und ruft gar nach dem Staatsanwalt. Zum Beweis listet er eine Reihe von Gedichten auf, in denen empörendste Unzucht getrieben, die schändliche, die lesbische Liebe gepriesen werde.
Was gilt uns das Gesetz von Recht und Unrecht schon? Ihr hochgemuten Jungfrauen, der Inselwelten Pracht, her wie die anderen ist eure Religion. Und Liebe wie des Himmels so der Hölle lacht. Was gilt uns das Gesetz von Recht und Unrecht schon?
Ob Himmel oder Hölle, alles gleich. Die lesbischen Frauen, die sich zu ihrer Liebe bekennen, setzen sich über die moralischen Gesetze des Bürgertums hinweg. Sie haben ihre eigene Religion. Das verbindet sie mit dem Dichter und Künstler. Deshalb verbündet sich Baudelaire mit den Lesbierinnen. Sie sind Ausgestoßene, Verfemte, die dafür büßen müssen, dass sie sich jenseits von Gut und Böse bewegen. Baudelaire prägt die Vorstellung vom Außenseiter, den das französische Chanson von Léo Ferré bis heute kultiviert.
Ils sont damnés.
Denn Lesbos hat auf Erden mich allein betraut, erblühter Jungfrauengeheimnis zu besingen. Von Kind an war mir das Mysterium vertraut, das in dem losen Lachen düstre Tränen schwingen. Denn Lesbos hat auf Erden mich allein betraut.
Krankhaft, zutiefst unmoralisch, findet der zweite Kritiker des Figaro diese Lobeshymne auf Lesbos. Der Staatsanwalt lässt sich nicht lange bitten. Schon zwei Wochen nach Erscheinen der Fleurs du Mal ist die Justizmaschinerie angelaufen. Vor seiner Mutter, die er damals noch sieht, rechtfertigt sich Baudelaire.
Sie wissen, für mich stehen Literatur und Kunst immer außerhalb der Moral. Mir reicht Schönheit als Entwurf und als Stil. Aber dieses Buch, dessen Titel alles sagt, »Die Blumen des Bösen«, zeichnet sich, wie Sie sehen werden, durch eine düstere und kalte Schönheit aus. Es wurde mit Wut und Geduld gemacht. Und es wird seinen Weg machen, neben den besten Gedichten von Victor Hugo, Théophile Gautier und sogar neben Lord Byron.
Zu der Zeit des Prozesses gegen den Dichter Baudelaire war Frankreich eine Diktatur von Kaisers Gnaden. Napoleon III., der Neffe des Buonaparte, hatte sich 1851 an die Macht geputscht und vom Volk durch ein Plebiszit bestätigen lassen. Dieser kleine Kaiserputschist pflegt einen unerbittlichen Moralismus. Im Frühjahr 1857 steht Flaubert vor Gericht. Die ehebrecherische Emma Bovary ist den Sittenwächtern ein Dorn im Auge. Aber Gustave Flaubert hat Glück. Er bezirzt die Cousine des Kaisers, die Prinzessin Mathilde. Durch die persönliche Fürsprache der Kaiserin wird Flauberts Roman erlaubt. Baudelaire wird dagegen vom Pech verfolgt. Er versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Er mobilisiert seine Freunde, seine Mutter und am Ende sogar die berüchtigte und wohl schönste Kurtisane von tout Paris, Madame Sabatier. Eine üppige Blondine, die man noch heute im Louvre als Marmorstatue bewundern kann, wie sie sich in Verzückung aufbäumt. Baudelaire bittet nun diese Dame um Beistand. Allerdings hatte er ihr vor Jahren ein paar Gedichte anonym zugeschickt, in der er sie kritisierte. Als eine, die zu fröhlich ist, betitelte der Dichter sie 1852. Ständig gut gelaunt zu sein, das störte den Melancholiker Baudelaire, den zum Spleen verdammten. Der Dichter wollte die Lustige, die Nette, von ihrer Wohlfühlwolke herunterholen. In einer für Baudelaire und für die barocken Dichter typischen Geste hob er sie erst in den Himmel, um sie dann zu verletzen und umso tiefer in die Hölle zu jagen.
Dein Haupt, dein Aussehen, dein Betragen sind schön wie Landschaft voller Licht. Das Lachen spielt um dein Gesicht wie frischer Wind an klaren Tagen. Wenn sich nahen der Wollust Zeiten, dann möchte ich in einer Nacht zu deines Leibes Kostbarkeiten mich feige schleichen, lautlos, sacht, dein übermütiges Fleisch zu plagen, deinen verschonten Schoß zu schänden und unerwartet deinen Lenden tiefklaffend eine Wunde schlagen und süßes, schwindelndes Genießen in diese Lippen, die noch feuchten, die glänzender und schöner leuchten, dir, Schwester, meine Gifte gießen.
Auch hier stört die Richter wieder die Pointe. Die letzte Strophe, ja, der letzte Vers. Sie verbieten dieses Gedicht, denn sie lesen »mein Gift« im französischen »mon venin« als vergiftetes Blut, als die Geschlechtskrankheit Syphilis. Der Dichter fühlt sich durch ihre ständige gute Laune persönlich angegriffen. Der Melancholiker rächt sich an der lächelnden Schönheit, indem er sie verwundet und in diese Wunde sein Gift spritzt.
Diesen Satz, diesen Vers hat Baudelaire selbst anders gedeutet. Aber man muss in diesem Gift, in diesem verseuchten Blut, die Mikroben verstehen, die durch die Syphilis übertragbar werden, ja?
Sagt der Biograf des Dichters Claude Pichoy. Pichoy gilt bis heute als die Koryphäe unter den Baudelairiens. Er war Professor für Komparatistik an der Sorbonne und hat die Werke und Briefe des Dichters in der renommierten Édition de la Pléiade herausgegeben. Der große Baudelaire-Biograf kennt jede Wende und Wendung des Dichters. Venin, das Gift, die Bosheit, sieht also Pichoy als ein anderes Wort für Syphilis. Erst dadurch erhält das Gedicht seinen aggressiven Zug. Das Gedicht beschreibt demnach einen sadistischen sexuellen Akt, eine Vergewaltigung mit tödlicher Folge. Denn die übertragbare Lust solche Syphilis war damals nicht heilbar. Nun jedoch schreibt Baudelaire salbungsvolle Liebesbriefe an die reizvolle Madame Sabatier, um sie einzuwickeln, um sie als Schutzherrin für den Prozess zu gewinnen. Denn in ihrem Salon verkehren die Mächtigen von Paris. Er nennt ihr in einem Brief die Namen der Richter und Staatsanwälte. Ohne Erfolg. Am 20. August 1857 verurteilt die 6. Pariser Strafkammer, die sonst die Übertretungen von Zuhältern und Prostituierten verhandelt, den Dichter Charles Baudelaire zu einer empfindlichen Geldstrafe. Und sie zieht 6 der Blumen des Bösen wegen obszöner und unmoralischer Passagen aus dem Verkehr. Baudelaire verliert durch den Prozess seine Bürgerrechte. Aber er erhält mit dem dadurch ausgelösten Skandal in der literarischen Öffentlichkeit die Ehrenwürde eines Poète Maudit. Er wird als verfemter Dichter anerkannt. Der Bann der Gedichte bleibt bis 1949 bestehen. Die Staatsanwaltschaft kann jedoch nur 50 Exemplare beschlagnahmen. Baudelaire kann allein 950 Exemplare der ersten Auflage retten. Sie werden schon bald, unter der Hand, für den doppelten Preis verkauft. Dabei hat der Prozess, haben Baudelaires Briefe an Madame Sabatier, noch eine andere Nebenwirkung. Die Dame gewährt dem verfemten Dichter weiter ihre Gunst und wahrscheinlich auch den Zutritt zu ihrem Boudoir. Das ist zumindest dem Brief zu entnehmen, den Baudelaire an die edle Madame Sabatier am 31. August 1857 schickt. Man beachte den fliegenden Wechsel in der Anrede. Erst du, dann wieder sie.
Schließlich und endlich warst du vor einigen Tagen noch eine Gottheit. Was so bequem ist, was so schön ist, so unverletzlich. Jetzt bist du Frau. Und wenn ich nun zu meinem Unglück das Recht auf Eifersucht erworben habe, allein der Gedanke jagt mir Schrecken ein. Mit einer Person, wie Sie es sind, mit diesem Lächeln in den Augen, mit dieser Gnade, die Sie jedermann erweisen, muss man das Märtyrertum erleiden.
Marie Douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne.
Baudelaire verwandelt den Märtyrerdienst in eine poetische Mission. Er besucht noch eine Weile den Salon der Dame, deren laszive Schönheit von vielen Parisern begehrt wird. Schließlich braucht Baudelaire ihr Bild nur noch für seine Fantasie. Göttinnen, die er zum Teufel jagen kann. Er liebt es, wie die Barockdichter, die Extreme umkippen zu lassen.
Ich will mit ganzem Sinn dich lieben und verehren, wie Weihrauch, Oliban und Myrrhe mich verzehren. Mein heißer Geist dampft dir entgegen, wild und stürmisch ohne Ruh. Damit sich Lieb und Grausamkeit in eines kehre, o schwarze Lust, schleif aus den sieben Sünden ich mir sieben Messer und werfe mit Bedacht sie in dein Herz, sie in dein schluchzend Herz, sie in dein zuckend Herz.
Klaus Kinski war ein Spezialist für diesen weihevollen Ton zwischen Himmel und Hölle, Hymne und Hass. Baudelaire baut seinen Musen erst einen Altar, um sie dann genüsslich in den Abgrund zu stürzen. Seine Madonna wird kurz Domina mit Peitsche und dann selbst ausgepeitscht. Eine seltsame Mixtur aus Glaubensinbrunst, Erotik und Grausamkeit. So strömt ein Weihrauch, Schwefel, Moschusduft durch die Fleur du Mal, diese Blüten des Bösen. Baudelaire versteht sich auf Blasphemie, besonders wenn sein Weiheopfer eine Frau ist. Vielleicht, weil er sich selbst durch Frauen verletzt fühlt. Zuerst durch die Mutter, dann durch Frauen, die ihn mit Geschlechtskrankheiten anstecken. Als Baudelaire 6 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Die Mutter lebt ein Jahr lang in seliger Eintracht allein zusammen mit dem Sohn in einem kleinen Haus, nicht weit vom Bois de Boulogne. Doch nach diesem Jahr heiratet sie den späteren General Oupique. Bereits als Schüler führt Charles Baudelaire das Leben eines betuchten Bohemian. Kurz vor dem Abitur fliegt er von der Schule. Schon in jungen Jahren, wahrscheinlich als 21-Jähriger, steckt er sich mit Syphilis an. Der Stiefvater Oupique will, dass er Paris verlässt, schickt ihn auf eine Seereise. Baudelaire bricht die Reise nach 8 Monaten ab, kehrt nach Paris zurück, wird volljährig. Er verlangt die Auszahlung seines väterlichen Erbes, die stolze Summe von 100.000 Goldfranken. Er mietet eine fantastische Mansarde auf der Île Saint-Louis im Hotel Pimodin. Die Wände und Decken sind rot und schwarz tapeziert. Er raucht Haschisch, kauft teure Bilder, zum Beispiel von Eugène Delacroix, Möbel und Kleider. In kurzer Frist bringt er die Hälfte seines Erbes durch. Er ist noch keine 23 Jahre alt, da entmündigt ihn die Mutter. Madame Oupique setzt ihn unter Kuratelle. Von nun an bettelt er die Mutter in rührenden Briefen, in denen er sie seiner Liebe versichert, um Geld an. So wird ein wunderliches Muster gestrickt, das Muster des unverstandenen Sohnes, ein paradoxes Verhältnis.
Oui, c'est une relation bizarre. Je pense que la femme la plus aimée de toute la vie de Baudelaire a été, en effet, sa mère.
Ja, das ist eine wunderliche Beziehung. Die Frau, die Baudelaire in seinem Leben am meisten liebte, war tatsächlich seine Mutter. Aber diese Mutter hat den Sohn nicht gut verstanden. Der leidenschaftlichen Liebe Charles zu seiner Mutter begegnete sie, ich würde nicht sagen mit Gleichgültigkeit. Sie hat ihren Sohn normal geliebt, aber mit Unverständnis für das, was Baudelaire vorhatte. Als Charles gestorben war, verstand die Mutter immer noch nicht die Größe und die Neuheit der Gedichte Baudelaires. Die Beziehung wurde immer schlechter, je häufiger er von ihr Geld verlangte. Letztendlich gehörte das Geld ihm. Madame Opique war in ihrer Kindheit sehr arm. Das Geld kam vom Vater Baudelaires. Er wollte also von ihr das Geld, das ihm von väterlicher Seite her zustand. Übrigens, ein Sohn, der kein Geld von seiner Mutter will, ist ein unwürdiger Sohn.
Ich glaube, ein Sohn, der kein Geld von seiner Mutter will, ist ein unwürdiger Sohn.
So der Pariser Literaturwissenschaftler Claude Pichois. Er hat sich jahrzehntelang mit dem Dichter beschäftigt, die Archive durchforstet und die genaueste Biografie über Baudelaire geschrieben. Nicht allein das Verhältnis zur Mutter ist schwierig, regelrecht vergiftet ist insbesondere die Beziehung zum Stiefvater.
Il faut aller fusiller le général Opique. Man muss den General Opique erschießen.
Mit diesem Ausspruch, der zum geflügelten Wort wird, stürmt Baudelaire bei der Februarrevolution von 1848 auf die Straße. Seine Beteiligung an dem Aufstand wird, nebenbei, auch ein Rachefeldzug gegen den verhassten Stiefvater, der als General die Ordnung verkörpert und bereits einen Arbeiteraufstand in Lyon niedergeschlagen hat. Der Biograf Pichois hat indessen nachgewiesen, dass Baudelaire diesen Stiefvater erst als junger Erwachsener verachtet. Als er mehr über seinen eigentlichen Vater erfährt, baut er diesen als Gegenmodell zum General auf. Dabei ist diese Vaterschaft äußerst problematisch, zumindest für die damalige Zeit. Denn der Vater, Joseph-François Baudelaire, war ein abtrünniger Priester. Er wurde Maler und Hauslehrer und machte nach der Französischen Revolution eine steile Karriere. Und er war bereits 62 Jahre alt, als Charles in zweiter Ehe geboren wurde.
Man muss da unterscheiden. Was können wir heute von einem Kind halten, das einen sehr alten Vater hat? Und was hielt man damals, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, von einem Kind, das einen sehr alten Vater hat? Wir wissen heute, dass ein Mann mit 70 Jahren noch ein ganz normales, selbst talentiertes Kind zeugen kann. Aber damals sagte man zu einem solchen Kind, Kind eines Alten. Baudelaire wusste also nicht nur, dass er Sohn eines Priesters war, sondern obendrein auch noch der Sohn eines alten Mannes, eines Greises. Als er das erfuhr, fühlte er sich in seiner Einzigartigkeit noch mehr bestätigt.
Baudelaire wurde also die Originalität in die Wiege gelegt. Er wurde gleichsam als Dandy geboren. Dieses Dandytum pflegte er bis zum Exzess.
Der Dandy muss ununterbrochen danach streben, erhaben zu sein. Er muss leben und schlafen vor einem Spiegel.
Der Dandy will die anderen zum Erstaunen bringen, ohne selbst erstaunt zu sein. Baudelaire inszeniert sein Leben als Bohemian und Dandy und macht aus diesem artifiziellen Leben wiederum ein Kunstwerk. Baudelaire will um jeden Preis auffallen. Er pudert und schminkt sich, färbt sich die Haare grün. Er trägt sich als erster Dichter selbst zu Markte, stellt sich selbst aus, macht mit sich selbst Reklame, merkt Walter Benjamin dazu an. Er bezieht die Hure in die Bruderschaft der Bohème ein. Denn der Autor verkaufe seine Gedanken, wie die Hure ihren Körper verkaufe. Auch wenn der Dichter zu Lebzeiten nur etwa 15.000 Francs mit seiner Dichtung verdient, so sorgt er, nach Benjamin, doch für den künftigen Absatz seiner Ware.
Baudelaire wusste, wie es um den Literaten in Wahrheit stand. Als Flaneur begibt er sich auf den Markt, wie er meint, um ihn anzusehen, und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu finden.
Der Flaneur Baudelaire, der angeblich eine Schildkröte durch die Pariser Passagen führt, macht mit allen Mitteln auf sich als Ware aufmerksam. Er provoziert den Skandal, um die Auflagenzahlen zu erhöhen. Er beherrscht also die Gesetze, die bis heute dafür sorgen, dass der Betrieb brummt. Heute benutzen Schriftsteller eine Rasierklinge, lesen mit blutender Stirn aus ihrem Werk, um auf sich aufmerksam zu machen. Bizarr und mit Schockeffekten tritt auch Baudelaires Dichtung auf. Reingeschliffene Alexandriner mit Floskeln aus der Umgangssprache, klassische Liebessonette mit Hasstiraden, exotische Tanzlieder mit perversen Inhalten. Benjamin bringt es auf die Formel, nennt es Barock der Banalität. Sein Leben lang beschäftigt sich Walter Benjamin mit Baudelaire, erst als Übersetzer, dann als marxistischer Theoretiker der Moderne. Benjamin erkennt in Baudelaire den Großstadt-Erotiker, der sich von der Menge treiben lässt, um vielleicht durch Zufall bei der einen, die vorübergeht, zu landen.
Keine Wendung, kein Wort macht in dem Sonett à une passante die Menge namhaft. Und doch beruht der Vorgang allein auf ihr, wie die Fahrt des Segelschiffes auf dem Wind beruht.
Der wilde Straßenlärm betäubend mich umfing. In tiefer Trauer, groß und schlank, ein Bild des Leides, kam eine Frau vorbei und hob den Saum des Kleides mit zierlich feiner Hand, da sie vorüberging in elegantem Stolz. Ein Marmorbild, das schreitet. Ich aber trank, gebannt und gleichsam wie im Wahn aus ihren Augen, wie ein Himmel im Orkan, die Süße, die entzückt, die Lust, die Tod bereitet.
Walter Benjamin interpretiert die morbide Erotik Baudelaires als Ergebnis der Großstadt.
Die Entzückung des Großstädters ist eine Liebe nicht sowohl auf den ersten als auf den letzten Blick. Es ist ein Abschied für ewig, der im Gedicht mit dem Augenblick der Berückung zusammenfällt. So stellt das Gedicht die Figur des Schocks, ja die Figur einer Katastrophe. Eine Liebe, wie nur der Großstädter sie erfährt, und von der man nicht selten wird sagen dürfen, die Erfüllung sei ihr minder versagt als erspart geblieben.
Neben dem Stadterotiker sieht Benjamin in Baudelaire einen Geistesverwandten des Berufsverschwörers Auguste Blanqui. Der predigt den bewaffneten Aufstand, Terror und Putsch. Baudelaire bedauert es in seinem Gedicht »Die Verleugnung des heiligen Petrus«, in einer Welt zu leben, in der der Traum nicht die Schwester der Tat sei. Er sympathisiert mit den Lumpen. Benjamin nennt Baudelaire auch einen Agent provocateur, einen Geheimagenten, der die eigene Bürgerklasse verrät und als unzuverlässiger Kantonist ins gegnerische Lager überwechseln könnte. Es ist viel an Baudelaires politischer Einstellung, insbesondere zur bürgerlichen Revolution von 1848, gedeutet worden. An den Februaraufständen von 1848 beteiligt er sich. Manche halten seinen Auftritt auf den Barrikaden im neuen Anzug und mit einem neuen Gewehr für einen revolutionären Akt. Der Biograf Pichois ist da anderer Ansicht.
Ich frage mich, ob die Vorliebe für die Revolution, die man bei Baudelaire spürt, nicht vielmehr eine Vorliebe für die Revolte ist. Ich glaube, Baudelaire hat für sich entschieden, ein Rebell zu sein, ein Außenseiter der Gesellschaft. Er ist es geblieben und hat gegen eine Gesellschaft revoltiert. Aber ich glaube, Stendhal war das auch, ein Republikaner. Aber Stendhal würde nie das Wahlrecht für den Schuster in seinem Viertel verlangen. Es gab bei Stendhal und bei Baudelaire einen ausgeprägten Aristokratismus, der sie daran hinderte, sich auf das Volk einzulassen, selbst wenn Baudelaire einen ausgeprägten Sinn für das Mitleid mit den Menschen hatte. Aber mit Leuten aus dem Volk zusammenzuleben, war für ihn unerträglich.
Nachdem das Volk von Frankreich im Dezember 1848 den ehemaligen Putschisten und Kaiserneffen Louis Napoleon zum Führer im Notstand, zum Präsidenten der Republik gewählt hatte, die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber, und dann dieser kleine Napoleon sich 1851 endgültig zum neuen Kaiser hochputschte, wird aus dem Linksanarchisten ein Rechtsanarchist. Er vertieft sich in Schriften von Antirevolutionären wie Xavier de Maistre und wird langsam zu einem Gegenspieler von Victor Hugo. Hugo glaubt an den Fortschritt, an das Gute im Menschen. Baudelaire dagegen, durch das Verbot seiner schönsten Gedichte verbittert, durch die Mutter entmündigt, verarmt, durch Alkohol und Opium gezeichnet, glaubt an das Böse. Das Böse existiert nach Baudelaire, solange es die Welt gibt. Durch seine pessimistische Welthaltung, durch seinen Spleen aber lässt er sich nicht von schöngeistigen Idealen des guten Menschen blenden. Dieser Zyniker will die Wunden des Menschen nicht heilen, sondern offenlegen. Baudelaire ist ein Zeitgenosse von Georg Büchner, bei dem die Revolution ihre Kinder frisst. Doch beide bleiben trotz ihrer Enttäuschungen Rebellen. Baudelaire sympathisiert mit den Gedemütigten. Mit dem bösen Kain wendet er sich gegen den guten Abel, mit den Ausgestoßenen gegen die satten Bürger. Umgekehrt gehört ein Gedicht wie Elevation zu den erhabensten Gedichten aus den Fleurs du Mal. Wenn es ein Schauspieler wie Jean-Louis Barrault liest, dann spürt man, wie sich der Dichter in die Lüfte erhebt. Wie er dem Wortklang des Namens Baudelaire, Baudelaire, der Schönen der Lüfte, nachfühlt.
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes vers les cieux le matin, prennent un libre essor qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.
Glücklich, wer Überdruss und Leid bezwingt und wer empor mit starkem Flügelschlagen zu lichten, heiteren Gefilden dringt, wem Lerchen gleich Gedanken sich aufschwingen, die zu den Himmeln steigen in der Frühe, wer überm Leben schwebt und ohne Mühe den Blumen zuhört und den stummen Dingen.
Die Fleurs du Mal enthalten eben nicht nur stinkende, sondern auch duftende Blüten. Der Dichter empfindet durchaus eine Sehnsucht nach Harmonie und Vollkommenheit, nach dem Höheren und Reinen, den himmlischen Gefilden. Dies spürt man vor allem, wenn der Pariser Schauspieler Jean-Louis Barrault sie liest.
Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du coudron, du musc et de l'huile de coco.
Ihr blauen Haare zählt von ausgespannten Schatten. Ihr malt den Azurhimmel rund und schrankenleer. Auf der gewundenen Strähnen daunenweichen Matten berausch ich mich an Wohlgerüchen, die sich gatten, am Öl des Kokosbaums, am Bisam und am Teer.
Laisse-moi mordre longtemps des tresses lourdes et noires.
Bist du nicht die Oase, wo ich träume? Und die Flasche, aus der ich gierig schlürfe, der Erinnerung Wein?
Il me semble. Que je mange des souvenirs.
Selbst in den Haaren einer Frau findet Baudelaire den Kosmos, die ganze Welt. Das Haar hat Stefan George übersetzt, mit reichen, ungewöhnlichen Reimen, klangvoll, einfach himmlisch schön.
Mais il ne faut pas oublier le monde du mal.
Man darf nicht die Welt des Bösen vergessen, die genauso wichtig ist. Baudelaire ist in sich gespalten, aber er beachtet die Totalität, das Böse und das Gute, Gott und Satan, mit einer deutlichen Neigung eher hin zu Satan als zu Gott.
Baudelaire gibt sich immer mehr als ein Mephistopheles zu erkennen. Frei nach Goethes Faust, ich bin der Geist, der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Er sieht im Bösen eine so starke Kraft, die schier unüberwindbar scheint. Nur wenn man fähig und bereit ist, dem Bösen ins Angesicht zu schauen, kann man es auch bekämpfen. Seine ästhetische Formel dafür lautet:
L'horreur n'enivre que les forts.
Der Schrecken berauscht nur die Starken. Diese Ästhetik des Schreckens inspiriert Generationen von französischen Schriftstellern. Décadents wie Joris Karl Usmans und Surrealisten wie André Breton gefällt das Abgründige und Satanische, der schwarze Humor von Baudelaire. Der späte Surrealist Antonin Artaud steigert diese Ästhetik in seinem Theater der Grausamkeit, in dem er Gott verhöhnt. Georges Bataille zelebriert die sexuelle Perversion als Blasphemie, am liebsten in einer katholischen Kirche, wie etwa in seinem Buch »Das Blau des Himmels«, in einer Kirche in Sevilla, in der das historische Vorbild des Don Juan begraben liegt. Baudelaire macht einen Unterschied zwischen seiner Dichtung und seinem Leben. Als Erste bekommt dies seine geliebte Jeanne Duval zu spüren. Er lernt die Mulattin mit dem majestätischen Gang in einem Boulevardtheater kennen. Baudelaire bewundert an ihr die üppige Figur, ein paar Augen von beinahe unverschämtem Gleichmut, das katzige Flair, den Stolz, die ungezähmte Grazie, die etwas Göttliches und Tierisches zugleich hat, ihr selbstherrliches, herrisches Auftreten, kurzum, die Mischung aus Nonchalance und Bosheit. Da Baudelaire Jeanne möglicherweise mit Syphilis angesteckt hatte, fühlt er sich schuldig, hält sie wie eine Konkubine aus, lässt sich durch ihre Launen quälen und quält sie selbst, in der Fantasie, im Gedicht.
Ich will dich schlagen, ohne Zorn, wie Schlechter schlagen, ohne Hass, wie Moses an den Felsen umnass. Bis das aus deiner Augen born, die Sahara in mir zu netzen, das Wasser deiner Schmerzen quoll.
In seiner Novelle, die Enfants Farlots, zeichnet Baudelaire ein Selbstporträt, in dem er sich als ein doppeltes Wesen sieht, sogar mit einem doppelten Geschlecht versehen, als Mann und als Frau, als Hermaphrodit. Er versteckt sich hinter zwei Pseudonymen, als Deutscher Samuel Kramer und als romantische Chilenin Manuela de Monteverde. Ein junger Schriftsteller, der seine Projekte immer auf den nächsten Tag verschiebt und vom Gott der Impotenz geschlagen ist, dessen Poesie eher in seiner Person als in seinen Werken glänze.
Chaque fois qu'une femme ressemblait à la mère,
jedes Mal, wenn eine Frau wie seine Mutter war, entfernte sich Baudelaire von ihr. Und Baudelaire fand, denke ich, nur Freude bei leichten Mädchen, bei Prostituierten. Das scheint mir eine ziemlich normale Haltung für jemanden zu sein, der eine besondere Anhänglichkeit an seine Mutter hat.
Also verehrt er die Huren als seine Ministrantinnen. Verliert er weitere Geliebte, wie die Schauspielerin Marie Dobrin, wie Madame Sabatier, und verlässt er auch am Ende seine schwarze Venus, seinen Vampir Jeanne Duval. Er fühlt sich angezogen und zugleich verängstigt von starken männlichen Frauen, weil sie in ihm die Angst vor Impotenz schüren. Diese Angst hat er in seinen Gedichten verschlüsselt, wenn seine Dichterfigur etwa beklagt:
Lass mich, Erbarmungslose, weniger Glut einsaugen. Ich bin nicht Styx, dich neunmal zu umschlingen.
Der Styx umrundete nach der griechischen Mythologie die Unterwelt neunmal. Der Biograf Pichoy bezieht diese Verse auf die Mulattin Jeanne Duval. Der Dichter habe immer weniger Kraft gehabt, seine Geliebte wirklich zu lieben. Neben der Angst vor körperlicher Impotenz kommt bei Baudelaire seit der Jugend die Angst hinzu, die geistige Schaffenskraft zu verlieren. Er hat immer große Pläne, schiebt sie aber auf den nächsten Tag. Seine Fleur du Mal veröffentlicht er erst, als er schon Mitte 30 ist. Und nach dem verlorenen Prozess wird die Angst vor dem weißen Blatt immer größer.
Ich habe auf der Schaffensschwierigkeit bestanden, wie ich das genannt habe, die natürlich durch die Angst vor Impotenz bestimmt wird, Sie haben recht. Was ich aber bei Baudelaire gleichzeitig beobachte, das ist sein kritisches, stets wachsames Bewusstsein, das einen Blick über die Schulter des Schriftstellers wirft, der da gerade schreibt. Man sollte hier Baudelaire mit Victor Hugo vergleichen. Sie erinnern sich doch an sein Gedicht »Die zerbrochene Glocke«. Dieses Motiv hätte auch von Victor Hugo behandelt werden können. Er hätte gesagt, die Taufglocken, die Glocken der Erstkommunion, der Konfirmation, der Hochzeit. Er hätte das Totenglöckchen genannt.
Il aurait dit les glas funèbres, il aurait dit les cloches des obsèques.
Baudelaire braucht zwei Strophen, zwei Vierzeiler und geht unmittelbar zu sich zurück. Ich finde nun an Baudelaire wunderbar, dass die Schwierigkeit, etwas zu erschaffen, selbst Poesie erschafft. Die Poesie wird das Objekt ihrer selbst.
C'est la poésie qui devient à elle-même son objet.
Wie glücklich die Glocke, die kraftvoll erdröhnt und die auch im Alter noch Wohlgemut geht. Doch hat meine Seele, die gramvoll zersprungen, ihr Lied in die Kälte der Nächte gesungen, dann scheint mir, die schwächlichen Töne, sie gleichen dem Röcheln des Todwunden, den man bei Leichen an riesigen Lachen von Blut niederlegt, der mühselig stirbt, vergessen, unbewegt.
Diese Art von Schmerzen, die beim Schaffen von etwas Neuem entstehen, versteht er als Krönung des Dichterseins, als sein poetisches Märtyrertum. Schmerzen erleiden und zufügen will er besonders in seinen erotischen Fantasien.
damit sich Lieb und Grausamkeit in eines kehre. O schwarze Lust, schleif aus den sieben Sünden ich mir sieben Messer und werfe mit Bedacht sie in dein Herz.
Diese Umkehr von Masochismus in Sadismus prägt die Gedichte, die Baudelaire Frauen widmet. Der Schauspielerin Marie Dobrin, wie im soeben von Klaus Kinski rezitierten Gedicht »An eine Madonna«. Und auch in der Verwandlung des Vampirs, die er seiner schwarzen Muse Jeanne Duval widmet.
Als sie mir aus den Knochen alles Mark gesogen und ich mich dann ermattet zu ihr hingebogen, sah ich, ich wollte ihr einen Liebeskuss erwidern, nur einen Eiterschlauch noch mit verklebten Gliedern.
Baudelaire ist ein beispielhafter Sadomasochist. Beide Komponenten sind durchaus verständlich. Er attackiert nicht nur die Frau, sondern die gesamte Menschheit. Und zugleich zermartert er sich, weil er die anderen und vor allem die Frauen angegriffen hat.
Ich bin das Messer und die Wunde. Ich bin die Wange und der Streich. Gerädert Glied und Rad zugleich. Ich bin der Henker und sein Kunde.
Ioton Timoromenos heißt dieses Gedicht über den Dichter Baudelaire als Schmerzensmann und Henker von sich selbst. Die Poesie hat kein anderes Ziel als sich selbst, sagt schon der junge Baudelaire. Das kommt sogar in einem Gedicht zur Sprache, das mit einem ekelhaften Bild anfängt und zu den bekanntesten Gedichten von Baudelaire gehört. Es wird schon zu Lebzeiten des Dichters in den Kneipen vorgetragen und von den Pariser Penälern bis heute gerne zitiert, um die Bürger zu schockieren.
Denkst du daran, mein Lieb, was jenen Sommermorgen wir sahen im Morgenschein? Es war ein schändlich Aas am Wegrand, kaum geborgen auf Sand und Kieselstein. Die Beine hochgestreckt nach Art lüsterner Frauen, von heißen Giften voll ließ es ganz ohne Scham und frech den Leib uns schauen, dem ekler Dunst entquoll. Ja, so wirst du dereinst, o Königin der Güte, nach letzter Ölung sein, wenn du verwesend liegst tief unter Gras und Blüte bei schimmelndem Gebein. Dann, Schönheit, sag dem Wurm, der dich zerfleischt mit Küssen, wie treu ich sie gewahrt, die Göttlichkeit des Wesens, das zersetzt, zerrissen von meiner Liebe ward.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons. Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaison.
Gegen Ende seines Lebens ist Baudelaire völlig verhärmt. Er geht nach Brüssel und schreibt ein Buch über das arme Belgien, voller Hass und Verachtung, wie nur später Thomas Bernhard über Österreich schreiben wird. Im März 1866 erleidet er einen Schlaganfall, bleibt halbseitig gelähmt. Im Juli 1866 wird er von Brüssel nach Paris zurückgebracht, in eine Heilanstalt. Er stirbt dort, gelähmt, stumm geworden, am 31. August 1867. Seine Blumen des Bösen aber fangen erst nach seinem Tod an, richtig zu blühen. Seine Nachfahren Paul Verlaine, Arthur Rimbaud und Stéphane Mallarmé verehren diesen einzigartigen Gedichtband, dessen neuen Ton. Baudelaires Blüten stinken nach Schwefel, aber sie riechen auch nach Weihrauch und Moschus. Der Reiz des Hässlichen, der Rausch der Großstadt, die Faszination einer wilden Erotik, die Zermarterung durch Trübsinn und Langeweile, die Einsamkeit und Revolte des modernen Großstädters, die Amoral der Ästhetik, die Suche nach Ausfluchten, dem geheimnisvollen, unbekannten, neuen, wird gegeneinander gesetzt und aufeinander abgestimmt. Als ein Gegensatz, der sich nicht aufheben lässt. Bei Baudelaire gibt es keine Dialektik, keine Lösung, keine Versöhnung und Rettung. Er lässt die Gegensätze stehen. Als Oxymoron. Diese Art zu dichten wird der Dichter Paul Celan in seiner Metapher von der schwarzen Milch aufgreifen. Bei Baudelaire leuchtet bereits im Titel »Die Blumen des Bösen« der unauflösbare Widerspruch, die Gebrochenheit auf. Er ist durch und durch ein Gebrochener.
Ich denke, es gibt diesen Bruch, wie Sie sagten, diesen Riss, diesen Knacks, aber durch das Oxymoron wird auch jede Art von Dialektik stillgestellt. Es gibt keine Versöhnung. Aber es ist genau die Spannung zwischen dem Bösen und dem Guten, das Verlangen nach Gott und nach dem Bösen. Genau diese Spannung erzeugt die Kraft und die tiefe Wahrheit in den Gedichten von Baudelaire. Sie garantiert ihr Überleben. Denn wir sind gespaltene Wesen und wir wissen es. Baudelaire hat exakt vom geteilten Menschen gesprochen. Aber diese Teilung kann nicht überwunden, nur verstanden werden. Man muss die Teilung annehmen und ihr Ausdruck verleihen. Das hat er wunderbar gemacht. Dadurch ist er der moderne Mensch par excellence.
Die Dichtergenerationen nach Baudelaire verehren den Autor der Fleur du Mal als Poet Moody, als verfemten Dichter, der gegen die braven Bürger seine Originalität als exzentrischer Dichter aufbietet. Aber viele dieser Dichter und Denker haben die moderne, extreme Spannung der Vereinzelung und der Revolte nicht ausgehalten. Viele sehnen sich zurück nach Geborgenheit in einer Heimat, in einer Nation, in einer Ideologie. Paul Verlaine etwa sucht sein Heil im Katholizismus. Der Baudelaire-Bewunderer Friedrich Nietzsche im Übermenschen. Der Baudelaire-Übersetzer Stefan George im geheimen Deutschland. Heutige Autoren, wie Martin Mosebach, schwärmen plötzlich für den lateinischen Ritus der katholischen Kirche. Charles Baudelaire dagegen hält die Anspannungen der städtischen Gesellschaft aus und akzeptiert den ständigen Wechsel, das Flüchtige. Damit wird er zum Dichter der Moderne par excellence. Sein letztes Werk, die Prosagedichte der Sammlung Spleen von Paris, beginnt so.
Fremder, wen liebst du am meisten? Rätselhafter Mensch, sag schon, deinen Vater, deine Mutter, deine Schwester oder deinen Bruder? Ich habe weder Vater noch Mutter noch Schwester noch Bruder. Deine Heimat? Ich weiß nicht, unter welchem Breitengrad sie liegt. Was liebst du also, außerordentlicher Fremder? Ich liebe die Wolken. Die Wolken, die vorüberziehen. Dort oben. Dort oben. Die wunderbaren Wolken.
Sie hörten das Feature »Keine Versöhnung«, ein Porträt des Dichters Charles Baudelaire und seines Werks, von Ruthard Stäblein. Es sprachen Marc-Oliver Schulze, Michael Schütz, Heiko Raulin und Hartmut Volle. Ton und Technik Melanie Inden. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2017.